Also erstmal freue ich mich, dass ich hier sein kann bei Ihnen und dass wir auch dieses Thema haben, Thema des Abends, kann der Mensch sich ändern? Also dass Änderungen möglich sind, das habe ich gerade vor einer Minute mitgekriegt. Ich kenne das Lied, das wir gerade gesungen haben, kenne ich anders. Und ich fand es gerade ganz, ganz klasse, wie ihr es gespielt habt, verändert. Und auf einmal wird aus dem Lied, das ich sehr eher so choralmäßig und orgelmäßig kenne, etwas, wo man sagt, hey, und jetzt noch ein Halleluja hinterher. Klasse, hey, danke. Ja, die Frage des Abends, kann ein Mensch oder kann der Mensch sich ändern? Wäre die Antwort nein, er kann es nicht tun, wäre das klar. Und wir könnten jetzt alle nach Hause gehen und der Abend wäre zu Ende und was weiß ich, was jetzt noch im Fernsehen kommt, könnte man gucken gehen. Gell? Also wenn die Antwort ja, nein wäre, er kann sich nicht ändern, können wir die Veranstaltung jetzt abbrechen. Ist die Antwort ja, dann muss ich natürlich jetzt anfangen zu erklären, warum ich glaube oder denke, die Antwort könnte ja sein. Eine schlechte Nachricht, Sie können noch nicht nach Hause gehen. Sie müssen noch ein Weilchen da bleiben. Denn die Antwort ist für mich, er kann sich ändern. Und Sie haben sich allein jetzt schon auf eine Veränderung eingenommen, ihr habt mir den Gag weggenommen, Sie haben sich schon auf eine Veränderung eingelassen, indem Sie heute Abend hierher gekommen sind. Sie werden verändert hier rausgehen. Sie sagen, oh, alles in der Welt, kennt man mich dann zu Hause noch? Ja, sicherlich, gell? Es wird sich nicht so grundsätzlich verändern, dass Sie nicht mehr bekannt nach Hause kommen. Aber wer mich bis jetzt noch nicht gekannt hat, also wer von diesem Ecki Reimann oder so noch nie was gehört hat und heute Abend hier sitzt, der geht mit dem Wissen raus, den gibt's. Und dieses Wissen kann man Ihnen nicht mehr wegnehmen. Es ist eine Veränderung. Sie sind hier reingekommen vielleicht und haben gesagt, den haben wir noch nie gehört. Wer ist das? Jetzt sind Sie, wenn Sie jetzt rausgehen, sagen Sie, jetzt wissen wir ein bisschen etwas. Das ist eine Veränderung. Und wenn es auch nur eine ganz klitzekleine Veränderung ist, macht die eines deutlich, Veränderung ist möglich. Sie werden verändert hier rausgehen. Sie haben sich auf etwas eingelassen, was Ihnen Informationen gibt und diese Informationen erweitert Ihr Denken, Ihr Wissen, wie auch immer. Und wenn es nur ist, da gibt es einen kleinen Typen da, ein bisschen mehr, bald mehr breit als lang, aber jetzt weiß ich, wer das ist. Das haben Sie vorher nicht gewusst, das ist eine Veränderung. Also Veränderung ist möglich. Wir sind hier in der Kirche und deswegen möchte ich auch gern mit einem biblischen Bezug anfangen, ohne dass ich Ihnen jetzt was direkt aus der Bibel vorlese, da kommt daher noch was. Aber ich möchte Ihnen eine Person vorstellen, wo eine Veränderung fast schon im Namen, zumindest so im landläufigen Sinne, im Namen schon angedacht ist. Haben Sie das schon mal gehört? Es ist aus einem Saulus ein Paulus geworden. Haben Sie das schon mal gehört? Und damit will man zum Ausdruck bringen, der hat sich total verändert, da ist, hat einer eine Kehrtwendung um 180 Grad gemacht. Es stimmt exegetisch nicht ganz, der Mann hieß schon immer sowohl als auch, aber man verbindet mit diesen beiden Namen etwas ganz Besonderes. Da gab es zur Zeit Jesu, auch kurz nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, da gab es einen Mann, der hat so dann jüdischen Gelehrten gehört. Der hat tatsächlich schon seinen Doktortitel gemacht, das gab es damals nicht, aber er hat eine Ausbildung gemacht an einer ganz berühmten Schule, hin zum Rabbiner, zum Theologielehrer, zum theologisch Gelehrten. Und das war dieser Saulus, das ist sein hebräischer Name gewesen, Shaul. Und er hatte auch gleichzeitig noch einen römischen Namen, denn sein Vater war wohl vermögend gewesen, hat das römische Bürgerrecht gekauft gehabt, hatte deswegen auch die Kohle gehabt, seinen Sohn auf eine teure Schule nach Jerusalem zu schicken. Und das, der andere Name war eben der römische Amtsname, der war Paulus. Also Saulus Paulus, dieser Mann, aufgewachsen im Umfeld des Judentums, aufgewachsen als Gelehrter, geschult an einer hohen Schule. Und er war stinksauer auf diese neue Sekte, die dort entstanden sind. Für ihn war das Gotteslästerung, was dort geschehen ist. Er hat diese beginnende Christengemeinde verfolgt bis aufs Blut. Und er war einer, der denen hinterhergegangen ist. Und dann gab es so ein Erlebnis, also da sind einige dann aus Jerusalem weg und er mit allen Behördenbriefen, die er gebraucht hat, hinterher nach Damaskus. Und in Damaskus geschieht etwas. Dieser Jesus begegnet ihm in einer Vision, wie auch immer, jedenfalls Paulus, hat ein eingreifendes, tiefes, einschneidendes Erlebnis in seinem Leben. Und als Folge daraufhin macht eine Kehrtwendung eben genau um 180 Grad aus diesem Menschen, der mit allem Eifer und mit allen Gedanken und mit seinem ganzen Wissen diese beginnende junge christliche Gemeinde verfolgt hat, wird auf einmal zu einem Lehrer, zu einem Verteidiger, zu einem Ausbreiter genau eben dieser Lehre. Ein Mann, der sich total verändert hat. Und wie gesagt, sprachlich ist es bis heute immer noch so gang und gäbe, auch wenn man den Mann vielleicht gar nicht mehr kennt. Aber man sagt, ah, der ist von einem Saulus zu einem Paulus geworden. Das heißt, er hat sich total verändert, aus dem ist ein anderer Mensch geworden. Das ist so der eine Bezug, den wir in der Bibel haben. Wir haben aber in der Bibel noch viel, viel mehr Bezüge, die in diese Richtung sprechen. Da ist so, im Brief an die Epheser gibt es eine Passage, einen Satz, da heißt es, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, zieht den neuen Menschen an. Also hier direkt die Aufforderung, tut das, ist übrigens eine ganz spannende Geschichte an der Ecke, dass hier in diesem Epheserbrief drin, was ich gerade so gesagt habe, da steht drin, tut das zu dieser Veränderung und nicht wartet, bis es sich verändert. Ich war in meinem Denken tatsächlich wirklich so gestrickt, dass ich gemeint habe, naja, ich war im Theologiestudium und dann war diese Trinkerei da, da war diese Alkoholstörung, da war dieses Trinken, das immer mehr geworden ist, dieses, ich bin einfach an Kneipen nicht mehr vorbei. Ich habe mir es ein paar Mal vorgenommen, dreimal hat es geklappt, beim vierten Mal hat es wieder nicht geklappt. Ich habe x-mal versucht, wegzukommen, selbstständig davon wegzukommen und es hat immer irgendwie nicht funktioniert. Ich habe es auf alles Mögliche geschoben, weil ich mein Examen noch nicht habe, weil und. Also da gab es dann viele Sachen, die ich mir eingeredet habe, die aber unterm Strich nicht gestimmt haben. Und was auch mit einer von den Geschichten mit dazu waren, war, ich habe gedacht, na irgendwie muss doch Gott, du bist doch gläubig, glaubst an Gott, ja willst sogar ein Pfarrer werden oder so etwas. Jetzt, wenn du betest, dann muss Gott dir das wegnehmen. Ich habe gebetet und es hat sich nichts getan. Ich habe nur so die Vorstellung gehabt, naja, also irgendwie muss Gott doch das hinkriegen, dass ich anständig trinken kann. Das hat mein Vater sogar zu mir gesagt, Mensch Ecki, ich trinke doch auch ein Viertel und dann trinke ich kein zweites, das eine reicht mir, das musst du doch auch hinkriegen. Weil in meinem Kopf drin, naja, das hat, irgendwie hat er da recht, muss ich doch auch hinkriegen. Nur wenn ich das eine getrunken habe, dann war das schon leer, jetzt brauche ich noch ein zweites. Und das zweite war dann genauso schnell leer und so weiter. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe irgendwie gedacht, Mensch, das muss doch mit meinem Glauben, das muss doch mit Gott zu tun haben. Irgendetwas muss ich an dieser Ecke doch, der muss doch was tun. Und wenn der nichts tut, dann hat er ja was dafür. Ich habe diese Stellen anscheinend überlesen damals. Da heißt, tut da was. Zieht den Alten aus, den Neuen an, also kommt mal in Bewegung. Veränderung hat etwas damit auch zu tun, dass es nicht von außen her immer geschieht, ich sage euch gleich, welche Vorstellung ich von Veränderungen habe, sondern dass ich da mit beteiligt bin. Ich sage heute in unseren Kreisen im Blauen Kreuz, Gott macht sich nicht co-abhängig. Wisst ihr, der Co-Abhängige ist derjenige, der sagt, ich tue alles für denjenigen, der in der Sucht steckt, damit der aufhört. Und dann verzweifelt man als Angehöriger einfach, weil der nicht aufhört. Ich tue jetzt doch alles, jetzt habe ich das getan und das getan, für ihn gelogen, betrogen, habe einen Chef angeschwindelt, die Nachbarn und so weiter. Und er hört immer noch nicht auf. Ich koche ihm ab und zu sein Lieblingsessen, wenn es Frau ist, ein Mann oder wie auch immer. Ich tue alles und er hört nicht auf. Ja, ist so. Der Angehörige hat im Grunde gar nichts damit zu tun, ob der trinkt, trinkt oder nicht trinkt. Sondern der trinkt, trinkt, weil er an der Ecke eine Störung hat, wir reden von einer Krankheit, dass er an der Ecke eine Problematik hat und das hat nicht mit dem drumherum zu tun. Aber ich als Alkoholiker habe auch mal gesagt, wenn meine Freundin, spätere Frau, wenn die richtig funktionieren täte, wenn ich endlich mein Examen hätte, das heißt, wenn diese dämlichen Professoren mich endlich durchs Examen durchlassen würden und wenn die anderen richtig funktionieren, dann brauche ich nicht mehr trinken. Also ich selber war auf diesem Trip in dem Gedanken, wenn die anderen funktionieren, dann kriege ich es hin. Und in dem Sinne macht Gott sich überhaupt nicht alkoholabhängig. Wir nennen denjenigen, der dann in die Gänge kommt, ah ja, ich bin schuld, dass der trinkt, der macht sie dann. Er sagt, gut, das ist dein Job. Also wenn es bei dir um Veränderung geht, dann ist das nicht der Job deiner Umgebung, dann ist das dein Job. Ich gebe dir die Kraft dazu. Ich gebe dir den Mut dazu, ich gebe dir alle Unterstützung, die du brauchst dazu, aber in die Gänge kommen musst du und niemand anders. Verändern kannst du dich. Und das ist tatsächlich möglich. Ich sage euch nachher gleich wie. Im Römerbrief wird es auch nochmal angesprochen, da heißt es, schreibt allerdings Paulus, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wisst ihr, was das heißt? Fangt mal an, anders zu denken. Als ich in meiner Trinkerzeit war, ich hatte eine Vorstellung, dass ein neues Jahr anfangen könnte, ohne dass ein Sekt aufgemacht wird. Ich dachte, es fängt nicht an, wenn ich nicht mindestens halbhacke dicht bin. Und dann die große Überraschung, als ich in der Therapie war, es war dann auch gerade über den Jahreswechsel hinweg, und da ist keine Flasche Sekt aufgemacht worden. Und interessanterweise kam nach dem 31. Dezember nicht der Steinbeißer, der die Welt auffrisst, sondern der 1. Januar. Und wir waren nüchtern. Das ging, hatte ich mir bis dahin gar nicht mehr vorstellen können. Eine Feier, eine richtige gute Feier ohne Alkohol, das geht doch gar nicht. Mein Dienstort ist Biberach. Wir haben da so eine Art kölschen Karneval in niedrigster Stufe, aber auch eine Woche lang völliges Durcheinander. Das ist mitten im Sommer. Das nennt sich Schützenfest. Nennt sich nur so, ist ein Volks- und Kinderfest, so wird es in der Werbung verkauft. Die Wirklichkeit ist, spätestens ab 10 ist ein einziges Saufest. Spannende Geschichte. Ich habe mal mit einem der Stadtleitenden gesprochen, gesagt, wie wäre es mal so, zur Eröffnung des Festes nicht ein Fass anzustechen, sondern einen Containerwagen mit Sprudel hinzustellen. Nicht? Und jeder darf sich bedienen. Wie wäre das? Sagt er mir, das geht doch nicht, das kann man nicht machen. Und sage ich, wissen Sie, das sagen mir die Leute in der Beratungsstelle auch, wenn ich sage, Leben ohne Alkohol, das geht doch gar nicht, kann man nicht machen. Geht es wirklich nicht? Erneuert euch durch die Erneuerung eures Denkens, fangt mal an, anders zu denken. Ist Alkohol in meinem Leben wirklich etwas Notwendiges? Ist das, was ich verändern möchte, wirklich etwas, ohne das ich nicht mehr leben kann? Martin Luther hat das mal für mich unübertroffen ausgedrückt. Er sagt, wisst ihr, was ihr an der Ecke macht, das ist Götzendienst, was du nicht lassen kannst. Er sagt es anders, daran, wo dein Herz hängt, das ist dein Gott. Was du mit den Lippen bekennst, ist völlig egal. Aber was man dir nicht nehmen darf, woran dein Herz hängt, das ist dein wirklicher Gott. Und das Spannende ist, dass eben die Bibel sagt, ich kann nicht dem einen und dem anderen Gott dienen. Das eine ist Götzendienst, das andere ist eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Irgendeinen Gott, was darf man mir nicht nehmen? Ich komme aus einer Zeit heraus, da ist noch vor den Einfahrten bzw. in Garagen und so immer noch mit Waschwasser und Seife und allem möglichst heilig Bächle waschen worden. Darf man heute nicht mehr, weiß ich, aber war eine Zeit, da war das noch. Also jeden Samstag nicht, ist nicht nur die Badewanne angeheizt worden für die Leute, die da das Wochenende feiern wollten, sondern das Auto musste halt auch noch gewaschen werden. Darf man mir mein Auto nehmen? Darf man mir meinen Besitz nehmen? Darf man mir mein Smartphone nehmen? Ohne das kann ich nicht leben. Woran hängt mein Herz? Das ist dein Gott. So einfach ist es. Und die Frage, kann ich das verändern? Das Spannende ist für mich, dass die Bibel sagt, hey, ich lade euch zu etwas völlig Neuem ein. Also von Anfang bis zum Ende heißt, Mensch, besinn dich doch, dass du anders leben kannst, dass du umkehren kannst, dass du einen neuen Weg gehen kannst. Es zieht sich quer durch die Bibel durch. Einmal im Alten Testament heißt es, da sagt der alte Mose seinem Volk, hey, ich lege euch heute vor, Fluch oder Segen, ihr könnt wählen. Wählen heißt, Veränderung ist möglich. Ich kann das eine wählen, ich kann das andere wählen. Was nehme ich? Du hast die Wahl. Volksmund hat das mal aufgegriffen und hat gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied, ist ein Stück Wahrheit dran. Es hat was mit mir zu tun, was wähle ich? In welcher Richtung bin ich unterwegs? Wenn ich von Gott rede, dann heißt es, wohin unterstützt er mich? Aber es ist meine Entscheidung, wohin ich gehe. Ich lege euch heute vor, Fluch oder Segen, A oder B, ihr habt die Wahl. Gott stellt uns in unserem Leben immer wieder vor die Wahl, wohin wir gehen möchten. Und ich erlebe immer wieder auch in der Beratung Menschen, und ich habe selber eine Zeit lang so, ich konnte ja gar nicht anders. Sicherlich ist im Hintergrund von der Sucht und von all dem, was wir haben, stecken viele Begründungen, stecken viele Prozesse, viele Dinge, die dann letztendlich dahin führen, wo wir stehen. Das guckt man sich ja in der Therapie an, was hat denn dazu geführt. Aber ich habe immer wieder auch eine Wahl. Als ich in Therapie gehen sollte, wollte ich da nicht unbedingt hin. bin aufgefallen in Basel an der Uni, hat ein Student gesagt, Kommilitone, hat gesagt, damit gehe ich zum Rektor. Und da wusste ich, der war ziemlich streng und war auch, was mit Alkoholiker zu tun hat, hat er überhaupt nicht verstanden. Und war dann auch noch so eine Patriarchengestalt, also vor dem habe ich eh immer so ein bisschen nicht nur Respekt, sondern auch schon Angst gehabt. Ich gehe zu dem, ich erzähle, was passiert ist, er hat mich in einem Betrunkenheitszustand erlebt. Das war die Situation, wo ich bereit war, was zu unternehmen. Er sagt, bevor ich zum Rektor gehe, wenn du mitkommst auf eine Beratungsstelle, dann gehen wir zuerst dorthin. Dann sind wir in Lörrach, da habe ich damals gewohnt und in Basel studiert, dann sind wir in Lörrach auf eine Beratungsstelle gegangen, so eine Haubenlerche, also wie Diakonissin, gell, das ist, die guckt mich an, dachte, also wenn du jetzt schon dahin gehst, die sagt, trinken sie halt ein bisschen weniger, das habe ich von anderen auch schon gehört, oder die sagt sonst irgendwas Nettes, Interessantes, wisst ihr, was die zu mir gesagt hat? Herr Reimann, Sie brauchen dringend eine Therapie. Hä? Was heißt das? Keine Ahnung gehabt. Ja, Therapie, das geht etwa 6 Monate oder dauert 6 Monate in der damaligen Zeit, als ich das gemacht habe. Heute kriegt keiner mehr 6 Monate. Das sind 6 Monate, wo Sie in Therapie gehen, wo Sie Ihre Erkrankung anschauen und wo man auf einen neuen Weg gehen könnte. Also Veränderung vielleicht nur so unterm Strich dauert Zeit. Geht nicht von heute auf morgen. Wäre so meine Vorstellung, ich gehe zu der Dame hin, die gibt mir eine Pille oder 3 gute Ratschläge und dann ist die Sache erledigt. Redet die von einem halben Jahr. Ihr habt die Zeiten noch im Kopf, ja, 77, 78 Wintersemester, gell? Und jetzt reden wir so etwa von dem Jahre 85. Also viel Zeit vertan, nichts, kein Examen in der Hand und so weiter. Jetzt redet die von noch mal einem halben Jahr vergeuden. Und dann hat sie noch eins oben drauf gesetzt und hat gesagt, wissen Sie, das dauert, bis Sie dort einen Therapieplatz kriegen, das dauert auch ein halbes Jahr, also insgesamt ein Jahr. Dachte ich, mache ich nicht. Kommt nicht in Frage. Gut, ich habe dann noch mit jemandem gesprochen gehabt, dann ging es relativ schneller. Ich habe noch eine andere Ausrede gehabt, ich war gerade frisch verheiratet, aber der Alkohol hat unsere Beziehung ziemlich kaputt gemacht und zerstört gehabt. Und dann hatte ich noch so als Haustier ein Kakadu gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht gehen in Therapie. Da ist ein Kakadu da. Den wird meine Frau nie im Leben versorgen, der geht ein. Ich kann wegen dem Kakadu nicht in Therapie gehen. Merke, was ich da, alle Ausreden der Welt, ich möchte keine Veränderung haben, nicht wirklich. So à la, naja, ich bin ja schon bereit, aber sollte sich nicht wirklich was verändern. So auf die Art, der Volksmund greift für mich manchmal unwahrscheinlich Dinge schön auf. So in der Art und Weise, wasch mich, aber mach mich nicht nass dabei. Das ist so diese Geschichte. Aber so war ich drauf. Gell? Irgendwann hat man mir auch gesagt, ja, der Kakadu wird versorgt und Sie sollten gehen und so weiter. Irgendwann war ich in Therapie. Die Therapie hat funktioniert. Halbes Jahr und nach diesem halben Jahr darf ich seither, und das ist jetzt viele Jahre her, darf ich alkoholabstinent leben. Da hat sich was verändert. Aber der Widerstand, eigentlich möchte ich die Veränderung gar nicht. Die war tief in mir und ich glaube, das gehört zu vielen Veränderungswünschen und dann auch Ergebnissen letztendlich mit dazu. Dass Veränderungen deswegen passieren, weil ich sie ganz tief vielleicht gar nicht will. Nochmal, die biblischen Texten, die gehen grundsätzlich davon aus, der Mensch ist änderungsfähig. Denn die Bibel ruft Menschen zur Veränderung heraus. Komm auf einen neuen Weg. Lass die alten Wege, geh auf neue Wege. Mach es neu, dreh um. Mein Volk hat sich in die falsche Richtung verirrt. Die sind bei giftigen Brunnen gelandet, die sollten wieder zum lebendigen Wasser kommen. Also ihr könnt quer durch die Bibel gehen, an ganz vielen Stellen ist immer wieder der Sache, Mensch, du kannst umkehren, du kannst dich verändern. Das ist die Ansage dabei. Dauerhafte Veränderung, sagen dann eben andere, gehen doch gar nicht wirklich, stimmt doch nicht, mach ja doch immer wieder das Alte, fall zurück. Vorhin haben wir es gehört, gell, am Abend schon wieder. Ja, kenne ich auch. Und ich kann es auch erklären, so die Frage, Jojo-Effekt oder auch wieder Volksmund zitieren, was Hänschen nicht kann oder lernt Hans nimmer mehr. Wisst ihr, wer solche Sachen zitiert? Der sich nicht verändern möchte. Es ist nämlich grottefalsch. Was Hänschen nicht kann, muss Hans eben später dazulernen. Hans kann das. Denn wir sind und wir bleiben, und jetzt kommt für mich eine ganz wichtige Idee, wir sind und bleiben, wir sind von Gott her so geschaffen, wir sind lernfähig bis ins hohe Alter. Nochmal, Sie alle haben jetzt, die mich bisher noch nicht kannten, haben jetzt was gelernt. Und wenn es nur diese absolute Nebensächlichkeit ist, so einen wie den Ecki Reimann, den gibt es. Sie können jetzt nicht hier rausgehen und sagen, noch nie von gehört, den gibt es gar nicht, sondern die Veränderung, die jetzt stattgefunden hat, Sie sagen, ja, den gibt es. Ich bin der Überzeugung, es gibt drei Arten, wie Menschen sich verändern können. Davon habe ich zwei Arten, die streiche ich mal, weil ich die nicht im Griff habe. Und von der dritten Art möchte ich nachher noch ein bisschen reden. Die erste Art, ich kann Menschen ändern durch ein Mittel. Das ist die Aufgabe von Ärzten, Apothekern, die wissen das, dass man mit Mitteln in das Leben von Menschen auch verändernd eingreifen kann. Gell? Du hast einen Schnupfen, kriegst ein Schnupfenmittel, gell? Und die Nase läuft nicht mehr. Wunderbar. Ist bei Alkohol auch so. Gell? Nimm einen Menschen, der gerade noch ganz vernünftig mit dir spricht, schütt eine halbe Flasche Whisky in ihn hinein und schau an, was sich verändert. Da verändert sich einiges. Man kann das auch mit weniger Stoff machen, je nachdem, gell? Also, aber nach einer halben Flasche Whisky, der schwätzt anders. Ob ich ihn dann noch verstehe, ist eine andere Sache, aber da verändert sich etwas. Also durch Mittel, durch chemische Eingriffe, durch irgendwelche Mittel von außen kann ich Menschen verändern. Nun ist das ja nicht die Sache, die ich möchte, außerdem ist das in der Regel nicht etwas Überbleibendes und Überdauerndes. Eine zweite Möglichkeit, ich bin Christ und bin davon überzeugt, dass Gott Menschen ändern kann von heute auf morgen. Ich glaube, dass er die Fähigkeit hat. Die Schwierigkeit für mich an der Ecke ist, ich habe das nicht im Griff, was Gott, ob Gott das macht oder nicht. Ich habe in meiner Dienstzeit im Bereich vom Alkoholismus es einmal erlebt, dass ein junger Mann, nachdem wir miteinander gebetet hatten, keinen Saufdruck mehr hatte, von Stund an nicht mehr getrunken hat, bis heute nicht. Das habe ich ein einziges Mal erlebt. Ich hätte das so gern, würde ich das regelmäßig und jeden Tag erleben. Das, was ich erlebe, ist, dass Menschen sich, wenn sie vom Alkohol loskommen wollen, auf einen langen Prozess einlassen. Aber das andere ist auch möglich. Ich sage ja, einmal habe ich es erlebt. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich auch weiß auch, dass das eben nicht die Regel ist. Also, durch ein Mittel, komm mal weg. Im Zweiten ist, Gott greift ein auf eine übernatürliche Art und Weise, tut ein Wunder und ich kann es nicht erklären. Und Menschen sind von heute auf morgen anders und neu. Und das Dritte jetzt, ist vielleicht dieser Epheserbrief, zieht an einen Menschen. Das geht nicht so. Also ich weiß nicht, wer sich heute Morgen angezogen hat, Schlafanzug aus und das andere dran. Wie lange habt ihr dazu gebraucht? Länger als 5 Minuten? Ich denke schon. Oder wer kriegt da schneller hin? Aber es geht nicht so. Ich bin etwas älteres Semester. Kennt jemand noch den Fernsehfilm Bezaubernde Genie? Also die hat so gemacht. Und dann hat sie zweimal mit den Augen geklimpert und dann war die Sache in Ordnung. Gell? Dann waren Leute umgezogen und was weiß ich was. So funktioniert das nicht, sondern anziehen, ausziehen, das ist ein Prozess, da muss ich auch nachdenken, was tue ich. Gell? Und so wie ich gestrickt bin, habe ich das Unterhemd dann mal falsch rum an, dann muss ich es nochmal umdrehen. Gell? Also das kostet alles Zeit, es braucht, es geht nicht alles schnell. Was ich damit sagen will, es ist ein Prozess, es dauert. Wie Menschen sich ändern können, der dritte Punkt, von dem ich reden möchte, durch Lernen. Lernen kann ich auf verschiedene Art und Weise. Die ersten zwei Dinge habe ich nicht in der Hand. Ob Gott Menschen ändert oder nicht, kann ich im Gebet immer wieder neu bitten, aber ich habe es nicht in der Hand. Ich kann mit Menschen keinen Prozess durchgehen. Mittel möchte ich nicht einsetzen, aber ein gewaltiges Mittel, wie Menschen sich ändern können, ist Lernen. An- und ausziehen, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Fangt an, anders zu denken, neu zu denken und durch diese Form, durch diese Möglichkeit des Lernens kann ich etwas Neues auch anfangen. Und ich glaube, hier an der Ecke haben viele Menschen einfach auch die Schwierigkeiten, warum sie so den Verdacht haben, Lernen Veränderung funktioniert nicht. Lernen nochmal ist erstens ein Prozess. Das dauert, das geht nicht von heute auf morgen. Zweitens, ich muss dranbleiben. Also wir erleben das auch immer wieder in der Sucht, dass man sagt, naja, vielleicht kriegt man das auch, wenn Sucht auch etwas ist, wo ich durch eine Veränderung in Lernprozessen, in neuem Lernen aussteigen möchte, geht das nicht schneller. Etwa durch ein Medikament. Ich warte immer noch auf das Medikament, die Pille Spanisch. Ja, ich nehme die Pille abends ein und morgens hat mein Gehirn sich so verändert, dass es Spanisch kann. Das wär's doch, oder irgendwas anderes, nicht? Ich möchte endlich mal verstehen, warum mein Computer funktioniert oder wie er funktioniert oder was auch immer, nicht? Also ich nehme abends eine Pille Computer ein, morgens wache ich auf und meine Gehirnstrukturen, die haben sich so verändert, dass sie jetzt begreifen, wie ein Computer tickt und ich kann Computerprogramme schreiben. Das wär's doch, oder? Die Wirklichkeit unseres Lebens ist, ich muss mich hinsetzen und mühsam lernen und lernen und lernen und dann verändert sich tatsächlich mein Gehirn in seinen Strukturen so, dass ich jetzt Strukturbahnen in meinem Gehirn habe, die das abbildet, was ich gelernt habe und das bleibt. Das ist das Spannende. Veränderung durch Lernen. Wisst ihr, was zum Lernen dazugehört? Hat mein alter Lehrer schon gesagt oder meine alte Lehrer. Üben. Hausaufgaben. Nicht nur einmal machen. Ich sitze im Unterricht, Mathematik, das war meine Schwächste, mein schwächstes Fach. Ich dachte immer, das, was die Lehrerin im Unterricht, wir hatten bis zum Abi ganz tolle Mathematikerin da gehabt. Und wenn die das erklärt hat und ich saß in der Unterrichtsstunde, habe ich irgendwie gedacht, ja, ich habe es verstanden. Ich habe das aber nie zu Hause geübt. 3 Tage später habe ich keine Ahnung mehr gehabt, von was die geschwätzt hat. Zum Lernen, zur Veränderung gehört Üben. Und jetzt kommt das andere Blöde mit dazu. Das andere, was ich loswerden möchte, das habe ich geübt. Nehmt einfach mal die Sache rechts schreiben und links schreiben. Ja? Durch irgendeinen saublöden oder wie auch immer Gedanken kriege ich die Herausforderung, Ecki, du darfst ab heute nicht mehr rechts schreiben, du musst links schreiben. Jetzt habe ich über viele Jahrzehnte gelernt, mit rechts zu schreiben. Und die rechte Hand wird mir nicht abgehackt. Die Möglichkeit, rechts zu schreiben, bleibt mir erhalten. Wie viel Motivation braucht es, dass ich links schreiben lerne, jetzt noch, obwohl ich doch rechts auch gleich könnte? Was passiert, wenn ich in einer Drucksituation bin, der Postbote kommt und sagt, unterschreibe sie geschwind? Merkt ihr, was Lernen bedeutet? Ich kann es lernen, links zu schreiben. Das ist mit Mühe verbunden, das ist mit Arbeit verbunden und das ist immer wieder im Kopf damit verbunden, du darfst es rechts nicht mehr tun. Überdauernde Veränderungen haben damit zu tun, ich brauche eine Motivation dazu, dass ich das wirklich will und dass eine Notwendigkeit besteht. Und nicht, dass anders ging es ja auch, einfacher. Und ich glaube, wir Menschen sind alle so ein bisschen drauf gestrickt, wir hätten es gern so einfach wie möglich. Und wenn die alte Sache immer noch funktioniert, warum sollte ich es denn mit der neuen machen, die ich noch gar nicht beherrsche? Deswegen sind Veränderungen so schwierig. Für diese Veränderung muss ich den Willen einsetzen, das Engagement, die Arbeit. Ich kann nicht 20 Sachen auf einmal machen, ich muss mich auf eine, vielleicht 2 Sachen konzentrieren. Und ich muss üben und üben und üben und üben, bis das auch anfängt, zu einer Gewohnheit zu werden. Ich nehme hier für die Veränderung nur dieses Beispiel der Sucht, aber Sie können das übertragen auf alle Formen der Veränderung. Habe ich genügend Motivation oder sage, na so dringend ist es ja auch nicht notwendig. Das ist die eine Frage. Die zweite, habe ich die Energie auch immer wieder zu üben? Und drittes, verbiete ich mir die Geschichte, die ich so gut kann? Im Suchtbereich, ich habe es nochmal so gesagt, ich habe in meinem Kopf eine Autobahn, da geht Entspannung ganz schnell, mach eine Flasche auf, trink und du bist entspannt. Entspannungsübungen, so anders auf eine Art und Weise mit Spannungssituationen klarzukommen, das ist viel schwieriger. Das muss ich lernen. Dem Augenblick, wo ich über Jahre hinweg es mit Trinken gemacht habe, kann ich das überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich muss etwas Neues, Vollständiges, Neues anfangen, ein neues Leben üben. Wissen Sie, das ist auch die Schwierigkeit, warum viele Menschen auch in der Sucht wenig Erfolge haben. Das andere geht ja immer noch und das andere ging ja immer noch. Und wenn es schnell gehen sollte, dann bin ich schnell wieder auf dieser alten Schiene und benutze die wieder. Ich brauche es, die Einsicht, dass es richtig ist, dass ich das wirklich will. Und da ist Paulus, er hat gesagt, ich weiß jetzt, dass mein Erlöser lebt. Dieses Wort von Hiob aufgenommen. Ich weiß, dass Jesus der Richtige ist. Ich weiß, dass ich ihm nachfolgen möchte und für ihn mein ganzes Leben einsetzen möchte. Und dafür hat er vieles auf sich genommen. Er hat diese Veränderung für sich hingekriegt, weil er eine Motivation hatte, das zu tun, in diese Richtung zu gehen. Und sich hat davon nichts abhalten lassen. Veränderungen bedeutet, ich lasse mich auf Lernprozesse ein. Und Lernprozesse heißt, ich muss dranbleiben. Wissen Sie, wie Lernprozesse am besten funktionieren? Indem ich es mit anderen zusammen mache. Das ist das Spannende, warum wir Christen zusammensammeln in Gemeinden und sagen, miteinander den Glauben leben ist einfacher und lernen auch, wie lebe ich denn als Christ, dass ich das in der Gemeinschaft lerne. Deswegen haben wir im Blauen Kreuz Gruppen für Menschen, die mit Alkohol unterwegs sind. Inmitten einer Welt, wo viel getrunken wird, jetzt lernen, ohne Alkohol zu leben, da brauche ich die Gemeinschaft anderer. Da brauche ich einmal in der Woche jemanden, der mir sagt, hey, du bist nicht vollkommen daneben, alle anderen trinken doch. Auf einmal treffe ich da eine Gruppe von 10 Leute, 15 Leute, die sagen, nee, wir auch nicht. Und das stärkt, das unterstützt mich. Das heißt, wenn ich etwas Neues lernen möchte, wenn ich Veränderung lernen möchte, geht es immer besser, wenn ich das mit Menschen mache. Wir sind als soziale Wesen geschaffen, wir brauchen einander. Kommen schon mal ab und zu Leute zu mir und sagen, ja, ich brauche überhaupt niemanden. Und sagen, sie müssen einen großen Garten haben. Ja, wieso? Sag, was essen sie so? Kartoffeln? Ja, Kartoffeln isst er gern. Schnitzel dazu? Ja, müssen sie ja Kartoffeln und der Sau irgendwo im Garten haben. Hanoi? Ja, wo kaufen sie die? Ja, beim Edeka. Ja, sie brauchen den Edeka. Das sind Menschen. Ich brauche in dieser Welt andere Menschen. Auch für Veränderungen brauche ich andere Menschen. Dort, wo ich versuche, es mit mir selber abzumachen, geht es für die meisten schief. Ich brauche die anderen, ich brauche die Gemeinschaft. Das ist die Begründung für Gemeinde, das ist die Begründung für Gruppe, das ist die Begründung für Veränderung, brauche ich andere, mit denen ich das zusammen mache, die mich dabei unterstützen, die mich auf diesem Weg begleiten, die mir dabei helfen. Ich brauche die anderen und die anderen brauchen mich. Anders wird Veränderung nicht funktionieren. Was hindert das? Geringes Selbstvertrauen, ach, das schaffe ich ja doch nicht. Ich fange ja erst gar nicht damit an, deswegen hat das ja kein Gefühl. Minderwertigkeitsgefühle, auf mich kommt es ja gar nicht drauf an, was soll das? Und da ist für mich wieder die Begründung, deswegen im Blauen Kreuz reden wir ja nicht nur davon, dass jemand aus einer Sucht, also Veränderung erfahren soll, sondern dass er auch einen lebendigen Gott erfahren soll. Und das ist die Begründung, wer stützt mich denn in der Veränderung? Wer gibt mir Kraft, wer gibt mir den Mut, aber auch die Zuversicht? Hey, das lohnt sich. Es lohnt sich, ein neues Leben anzufangen. Und jeder Tag, den ich neu leben kann, das ist ein Tag, der toll ist. Ich habe Zukunft. Und ich glaube, das ist etwas, was auch aus dem Glaubensaspekt letztendlich herauskommt. Hey, da ist einer, der dich mag. Da ist einer, der dich unwahrscheinlich lieb hat. Und der dich bei deinen Veränderungsprozessen begleitet. Aber er macht die Veränderungsprozesse nicht für dich. Er lädt dich dazu ein. Er lädt dich ein zur Veränderung. Er lädt dich ein, neu zu denken, neu anfangen zu denken und aus diesem neuen Denken heraus ein neues Leben zu beginnen. Und dann darf ich gucken, so in den Bereich meines Lebens hinein, hey, wo sind die Brennpunkte? Welche Götter möchte ich loswerden? Letztens mit einem gesprochen, gestern war das, finde ich ganz toll, den hatten eigentlich, ich kenne da so die Lebensgeschichte ein bisschen, den hatten alle schon aufgegeben gehabt und gesagt, der schafft das nie im Leben, der säuft so viel, brauchst gar nicht denken. Gestern bin ich ihm begegnet, er ist seit 7 Monaten trocken. Klasse. Veränderung ist möglich, ja, aber es kostet auch etwas. Wenn ich denke, Veränderung würde stattfinden, ohne dass es irgendjemand, dass es mich irgendetwas kostet, dann bin ich im Suchtbereich. Das ist das, was der Süchtige denkt. Veränderung ja, aber möglichst so, dass ich dabei nichts unternehmen muss. Und das wird und das kann nicht funktionieren. Sondern Veränderung heißt, es ist ein Prozess der Arbeit. Und deswegen möchte ich so gegen Ende noch eine Sache zitieren aus der Bibel heraus. Da gibt es im Psalm 90 einen Vers, der heißt, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Also niemand unter Ihnen jetzt Sorge haben, der über 80 ist, gell, das ist immer, ich habe das von Parzani mal gehört, der hat das klasse formuliert. Der hat gesagt, er ist ja auch über 80, gell, und ist gefragt worden von einem Journalisten, ja, wie ist das jetzt, Sie glauben doch an die Bibel, Herr Parzani, dass die Recht hat, jetzt Sie sind über 80, was sagen Sie denn dazu? Und dann hat er gesagt, und das finde ich klasse, hat er gesagt, ach, wissen Sie, ich bin jetzt in der Nachspielzeit, also meine normale Spielzeit ist rum, ich bin in der Nachspielzeit und wissen Sie, die entscheidenden Sachen, die geschehen in der Nachspielzeit. Also von daher, wenn jemand von Ihnen in der Nachspielzeit ist, da ist noch einiges, was Sie vielleicht vor sich haben. Aber hier, der Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und jetzt wird es für mich interessant, wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Das heißt, diese Lebensarbeit, die wir tun, das ist wirklich Arbeit, es ist Mühe, Veränderung, auch in der Veränderung eines erfüllten Lebens, das sich immer wieder neu nach vorne hin verändert, hat was mit Mühe und Arbeit zu tun. Aber diese Mühe und diese Arbeit lohnt sich. Und ich möchte Ihnen einfach Mut dazu machen, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Denn wirklich, noch einmal, es lohnt sich, weil es kommt dann immer noch etwas und es geschieht immer noch etwas Neues. Ich habe in meinem Leben erfahren, wie Veränderungen sich wirklich lohnen. Können Sie sich vorstellen, aus der Sucht heraus zu einem Leben, das Sinn macht, wo eine Tochter hat geboren werden dürfen, wo ich auch im beruflichen Umfeld auf einmal habe ganz schöne Sachen erleben dürfen. Aber es lohnt sich auch für Sie, wenn Sie in einem anderen Bereich sagen, ich fange an, ich fange heute an, mit der Hilfe Gottes neu zu lernen, neu zu denken. Und ich wünsche Ihnen wirklich Gottes Segen dazu.